gibt's, wenn man Angst hat vor einem zu hohen Cholesterinspiegel, auch was anderes als unleckere Margarine? Jetzt vielleicht schon. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin, sagen wir mal, schon in jungen Jahren ein Cholesterinopfer geworden, weil nämlich auf einmal auf unserem Frühstückstisch statt leckerer Butter zu Schrippe und Ei auf einmal diese wirklich, und das ist jetzt nur eine Meinungsäußerung, also man kann mich nicht verklagen, diese eklig schmeckende B-Zell-Margarine, die überall als Wundermittel gegen Cholesterin angepriesen wurde.
Warte mal, Moment, jetzt wo du sagst, ich glaube, diesen Zeitpunkt gab es bei mir auch.
Okay.
Irgendwann stand die einfach auf dem Tisch.
Auch zu Hause bei dir noch sozusagen.
Ja, ja,
du warst wahrscheinlich ein bisschen älter schon.
Jetzt sei nicht so uncharmant, aber es stimmt schon. Irgendwann stand die auf dem Tisch und viele andere Dinge standen dann auch auf dem Tisch. Und irgendwann haben meine Eltern bemerkt, dass ich auffällig oft bei Freunden zu Mittag gegessen habe und nicht mehr zu Hause.
Ich meine, es ist ja auch kein Verbrechen. Also einer meiner Söhne beispielsweise ist Veganer. Ich habe immer noch eine, auch nicht ganz so schlecht, aber immer noch schlecht schmeckende Margarine zu Hause. Aber ich habe auch eine Butter ohne Salz zum Backen und eine Butter mit Salz. Ich weiß auch gar nicht, warum das in den 70ern und 80ern so schwierig war, für Eltern mehrere Sorten Streichfett im Schrank zu haben.
Weil sie gedacht haben, das sei auch für die Kleinen gut.
Ja.
Was aber nicht stimmt.
Was nicht stimmt, da können wir gleich drauf kommen. Also wir sind so ein bisschen zwischen den Welten, weil wir wollen sprechen über ein neues Mittel, das Cholesterin senkt und haben kurz überlegt, ob wir eine richtige, dichte Cholesterin-Info-Folge machen und haben festgestellt, oh, da müsste ich sehr viel und du immerhin etwas nachholen oder uns jetzt draufbringen. Das heißt, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Jetzt brauchen wir nur so ein paar Basics, um zu verstehen, was dieses Medikament macht. Ich bin ja auch schon über 20. Das heißt, bei mir wird auch der Cholesterinspiegel gemessen. Und es gibt ja immer zwei Cholesterinspiegel, die gemessen werden. Ja, einmal LDL und einmal HDL. Und ich konnte mir immer nie merken, welches das Gute ist, bis ich dann mir gemerkt habe, die Eselsbrücke HDL, hab dich lieb. Das ist das gute Cholesterin. Und heute weiß ich dann über diese Eselsbrücke, es heißt High-Density-Lipoprotein und das andere ist Low-Density. Also hohe Dichte ist gut, niedrige Dichte ist schlecht. Grundsätzlich ist jetzt aber mal ein Stoff, den der Körper auch selber hat, oder? Und der irgendwie dafür da ist, Dinge aus der Leber und in die Leber zu transportieren?
Also grundsätzlich sind das Transportmittel für Cholesterin und grundsätzlich gibt es eben die zwei verschiedenen Formen. Und grundsätzlich ist es so, dass HDL nicht nur nicht schlecht ist, HDL, hab dich lieb, finde ich übrigens nicht schlecht. Das Schlimme ist an solchen Eselsbrücken, je dümmer sie sind, desto weniger kann man sie jemals wieder vergessen. Genau das soll sie ja auch so sein. Und dieses HDL ist nicht nur nicht gefährlich oder nicht schlecht, sondern offensichtlich sogar gut. Das heißt, es ist jetzt nicht so, LDL-Spiegel möglichst niedrig und HDL möglichst ja auch nicht so hoch, sondern das ist anders. Unser Hauptproblem ist, dass LDL in die Gefäßwand eindringt und dass es dort verändert wird enzymatisch und dass dann dort das Immunsystem angreift und das Makrophagen diese Stoffe auffressen und dann sich auch verändern und zu Schaumzellen werden. Schöner Name übrigens, Schaumzellen. Diese Dinge können dann so Plaques bilden, können dann also Verengungen bilden und können Entzündungen hervorrufen und so. Also jedenfalls, LDL ist schlecht.
HDL ist gut und jetzt wollte ich immer meinen Hausarzt überreden zu sagen, ich hatte nämlich eine Zeit lang beide Spiegel sehr hoch und da habe ich gesagt, da muss ich mir doch keine Sorgen machen, weil das, was das LDL in die Arterien schleppt, das baut doch das HDL wieder ab und da wollte er mir das nicht durchgehen lassen.
Behalte diesen Arzt, ein Arzt, der dir die Wahrheit verkündet, auch wenn sie eine unwillkommene Wahrheit ist, ist ein guter Arzt. So, und jetzt ist es so, dass wegen dieser erhöhten LDL-Spiegel, vor allen Dingen eben wegen der erhöhten LDL-Spiegel, die halbe Nation Statine einnimmt. Also es gibt Tabletten dagegen, die das senken.
Das heißt, Margarine hilft nicht?
Margarine hilft, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie hilft ein bisschen, weiß ich aber nicht, kann ich nicht wirklich sagen. Aber diese Tabletten helfen und mehrere Millionen Menschen in Deutschland nehmen diese Statine und diese Statine sind gute Medikamente und die sind unfassbar gut untersuchte Medikamente, weil es gibt ja eben am Anfang immer, wenn ein Medikament neu zugelassen wird, die Phase, also erst machst du Studien und diese Studien haben natürlich per Definition immer nur ein paar tausend Teilnehmer und sind auch zeitlich begrenzt. Mhm. Und dann irgendwann lässt du das Medikament in die freie Wildbahn und dann beobachtest du natürlich sehr präzise, was passiert, wenn die Leute es sehr viel länger nehmen und wenn sehr viel mehr Leute es nehmen. Also sehr seltene Nebenwirkungen bemerkt man dann unter Umständen erst in dieser Phase. Bei Statinen weiß man, dass die Nebenwirkungen sehr, sehr gering sind. Und es gibt jetzt ein paar interessante neue Studien, die auch zeigen, dass die häufigsten Nebenwirkungen bei diesen Statinen, nämlich Muskelschmerzen und Muskelabbau, dass die zum großen Teil wahrscheinlich wirklich ein Nocebo-Effekt sind. Also wirklich nicht objektiv stattfinden, sondern dass die Leute diese Muskelschmerzen irgendwann, vielleicht auch, weil sie viele Artikel darüber gelesen haben, erwarten und dann eben auch verspüren.
Okay, aber es ist nicht so, dass Sie die Muskelschmerzen haben, irgendwelche Muskelschmerzen von irgendwoher und dann einfach denken, ich brauche eine Ursache, also suche ich mir die Medikamente raus, die ich nehme, sondern du meinst wirklich, sie sind, früher hätte man ganz unschön gesagt, eingebildet.
Genau. Heute sagt man Nocebo-Effekt, aber der Effekt ist exakt derselbe. Also jedenfalls, die Statine sind nach heutigem Wissen aufgrund von sehr langer Beobachtungszeit und einer sehr, sehr großen Menge von Leuten, die sie einnehmen, sind die sehr wirksam und sehr gut. So, jetzt würde man denken, so what, dann haben wir ja das Problem schon gelöst. Haben wir aber nicht ganz, weil die Fähigkeit der Statine, den LDL-Spiegel zu senken, begrenzt ist. Also sie senken ihn, aber sie senken ihn eben nur bis zu einem gewissen Grade. Und da kommt jetzt ein neues Medikament ins Spiel, was jetzt gerade zugelassen wurde vor einer Woche in Amerika, von der FDA zugelassen wurde. Und das kommt jetzt auf den Markt. Und dieses Medikament senkt den LDL-Spiegel drastisch, also in einem viel größeren Maße, als die Statine es bisher getan haben. Auch weil das neue Medikament, was auf den schönen Namen Lipfendra hört, aber in Deutschland wahrscheinlich dann auf einen anderen Namen hören wird, wenn es hier zugelassen werden wird, was es noch nicht ist, dieses Medikament eben in Ergänzung sehr, sehr vielversprechend ist.
Was heißt in Ergänzung? Also man kriegt dann Statine und dieses neue Medikament? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
So wird es wahrscheinlich sein. Bei dem LDL ist eine Sache interessant, nämlich die Zielwerte. Also wenn du gesund bist und keine Risikofaktoren hast und Nichtraucher bist, dann sind so Werte 110 oder sowas im Blut normal, also akzeptabel. Und interessant ist hier, dass du nicht einen Normwert hast, der für alles und immer gilt, sondern interessant ist hier, dass du bei Risikopatienten, also bei Patienten, die zum Beispiel eine koronare Herzerkrankung haben, also eine Erkrankung der herzversorgenden Gefäße, oder die schon einen Infarkt hatten oder einen Apoplex, also einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall hatten, dass bei denen ganz andere Werte angestrebt werden. Dann ist der Wert von 110 nicht mehr normal, sondern strebt man einen Wert von nicht über 50 an.
Aha.
Und das ist natürlich schon drastisch anders statt 110. Ja. Und wenn du mehrere Ereignisse hattest, also wenn du mehrere Blutgefäßereignisse hattest, die dann eben zu Herzinfarkt oder so geführt haben können, dann wird sogar ein Wert von 40 maximal angestrebt. Und diese Werte kannst du mit Statinen schwer bis gar nicht erreichen. Und da kommt jetzt eben die Fähigkeit des neuen Medikamentes rein, das genau das ermöglicht.
Und jetzt gibt es eine Frage, auf die ich die Antwort weiß ich nicht erwarte, aber ich will sie trotzdem stellen. Wenn es jetzt für Leute, die diese blöden Ereignisse schon hatten oder diese Risikopatienten so empfehlenswert ist, so sehr niedrige Cholesterinspiegel zu haben.
Nicht Cholesterin, sondern LDL, ne?
Ja, ja, genau. Also Low-Density-Lipoprotein, ja, das böse Cholesterin. Ist es dann nicht für uns alle erstrebenswert?
Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist es eben nicht.
Okay.
Das ist nicht die Konsequenz. Zumindest nicht nach dem, was man zum heutigen Tage weiß, kann sich alles immer ändern. Aber es ist auch bei anderen Werten so. Also der Wert XY sollte nicht über der und der Zahl liegen. Dann ist nicht die Konsequenz, je niedriger er ist, desto gesünder ist es. Ausdrücklich nicht. Mit ähnlichem Wirkprinzip gibt es schon Medikamente, die auch entsprechend drastisch diese LDL-Werte senken können. Die haben aber zwei Nachteile. Erstens, sie sind noch sehr viel teurer als das Medikament, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Und zweitens, es gibt sie nur als Spritze. Und das ist natürlich so ein bisschen einschränkend. Das mögen die meisten Leute nicht. Insofern hat diese Tablette jetzt die Chance, den Markt tatsächlich umzukrempeln.
Du hast aber immer noch gesagt, die Kombination ist besonders gut, würde aber jetzt wahrscheinlich bedeuten, die Leute, die einen Senker brauchen, die Probleme haben mit Spritzen oder denen man das nicht zutraut, die kriegen dann nur diese Tablette und Leute, die es stärker brauchen, würden eine Kombination von beidem bekommen und hätten dann das besonders Gute für ihren Fall sozusagen.
Es geht nicht um die Kombination zwischen dem schon existenten der Spritze, sondern es geht um die Kombination zwischen den Statinen, die sowieso sehr viele Leute nehmen, und den möglicherweise zusätzlich dazu eingenommenen Tabletten.
Also die Statine werden auch als Tabletten genommen?
Ja, ja, ja. Man merkt daran, dass du zu jung bist oder keinen guten Haushalt hast, dass du noch keine Statine einnimmst, dass du noch keine Fettsenker einnimmst, ist ja geradezu erstaunlich.
Man merkt an meiner Ernährungsumstellung auch, dass meine Blutwerte viel besser geworden sind. Also wenn Leute sich fragen, bringt es wirklich was, gesünder zu essen? Und ich empfehle ausdrücklich keine unwohlschmeckende Margarine, sondern insgesamt einen anderen Mix. Also das war natürlich der Witz, ja. Also mein Vater hat natürlich weiter fettes Fleisch und fetten Fisch und Würste und alles Mögliche in sich reingestopft und gesoffen wie ein Loch, wenn er am Wochenende mit seinen Kumpels unterwegs war.
Ja.
Hat dann aber, wahrscheinlich dank meiner Mutter und ihrem Einkaufswagen, eine B-Zell-Margarine auf dem Tisch vorgefunden.
Die hat aber den Alkohol nicht rausgerissen, wenn ich das mal so sagen darf. Also, nee.
Genau. Und ich trinke sowieso wenig, habe jetzt angefangen, deutlich mehr pflanzliche Produkte zu mir zu nehmen und so. Und schon sind die Blutwerte gut. Also das kann ich aus anekdotischer Erfahrung hier beisteuern. Es ist jetzt nicht so verwunderlich, aber es ist so, ja.
Hätte dein Vater mit seinen wunderbaren Genen, die er offensichtlich hatte, hätte dein Vater asketisch gelebt, dann wäre er heute 130 und es ginge ihm gut und
ja.
Er säße hinter dir und würde dich korrigieren. Das wäre ja auch eine nette Vorstellung.
Also mein Vater wäre in der Tat heute nicht 130, aber immerhin 110, was auch schon ein stolzes Alter wäre, muss man sagen.
Genau, und er säße selbstbewusst hinter dir und würde sagen, Junge, so doch nicht.
Genau, und würde sagen, jetzt gib mir endlich mal eine richtige Butter auf mein Brötchen. Mit 110 brauche ich jetzt auch keine Rücksicht mehr nehmen.
Jo.
Eine Frage. Wir sprechen öfter über Medikamente, die zuerst in den USA zugelassen werden. Und ist das so, weil die Firmen sich in den USA zuerst drum bemühen, weil da der größere Markt ist? Oder ist es so, dass in Amerika das vielleicht alles nicht so streng ist mit den Kontrollen oder nicht so lange dauert mit der Zulassung? Weißt du das?
Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die FDA, die zuständig dafür ist, die Food and Drug Administration, eine unfassbar wichtige und mächtige Behörde in den USA, dass die Zulassung von denen eben leichter zu erreichen ist als für den gesamten europäischen Markt und auch für den Weltmarkt. Außerdem ist die FDA so ein bisschen dann der Leitstern auch für die anderen Zulassungen. Also wenn die da die Zulassung haben, dann ist die Zulassung bei uns deutlich leichter.
Und das gilt auch jetzt noch, nachdem Trump da mittels Herrn Kennedy ganz viele Institutionen im Gesundheitsbereich rasiert hat?
Keine Ahnung. Okay. Aber der zweite Grund, den du genannt hast, könnte auch einer sein. Es ist ja tatsächlich so und es ist auch nicht verständlich. Und nicht alles, auf das Trump aufmerksam macht, ist ja per se falsch. Es ist schon ein bisschen komisch, dass Medikamente, dieselben, wirklich dieselben Medikamente in den USA oft ein Vielfaches von dem kosten, was sie in Europa kosten. Und hier ist es auch so, naja, also hier gibt es ja keine Vergleichspreise, aber in den USA kostet diese Behandlung jetzt, würde diese Behandlung kosten $315 pro 30 Tage. Mhm. Das ist nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht so absurd viel für ein neues Medikament, was jetzt gerade auf den Markt gekommen ist.
Ja, und wenn man mal wissen will, wie teuer das im Gesundheitswesen in Amerika ist, dann muss man sagen, so eine Kochsalzlösung als Infusion für einen Liter, da zahlt man in einem deutschen Krankenhaus 3 bis 5 Euro für. Und in den USA kostet es den Patienten dann, wenn er sich das verabreichen lässt, $100 bis $700. Derselbe Liter Kochsalzlösung.
Und das Problem ist ja, dass das unter Umständen nicht die Versicherung des Patienten zahlt, sondern der Patient selber, weil er keine Versicherung hat.
Oder er hat eine Versicherung, aber die Versicherung erkennt es erstmal nicht an und sagt, verklag mich doch, wir haben die besseren Anwälte, was sehr oft passiert, ja.
Was wir hier haben, also man kann sich über die Versicherungssysteme bei uns streiten und trefflich streiten, aber dass jeder bei uns versichert ist und dass niemand durch eine Krankheit in Armut fällt, das ist schon ein unfassbarer Gewinn unserer Gesellschaft.
Was Magnus sagen möchte, ist, trotz aller Kritik, die wir daran äußern können, ist das deutsche Gesundheitswesen doch sehr, sehr ordentlich.
Ja, und die europäischen Systeme eben auch. Also es ist unfassbar schrecklich, wenn Leute durch Krankheit also wirklich in die Pleite fahren und dann sich eine Behandlung auch wirklich einfach nicht mehr leisten können. Ich habe vor ganz, ganz langer Zeit in Houston, Texas in Amerika gearbeitet. Wahrscheinlich habe ich dir schon mal erzählt im Rahmen dieses Podcasts. Und es ist unglaublich deprimierend. Du bist auf der einen Seite, das war alles in Houston, Texas. Einfach immer eine Straße davon weg. Dann gab es also wirklich eine Edelklinik, eine Privatklinik. Da kamst du rein, das sah wirklich aus wie in einem sehr, sehr vornehmen Hotel. Und wenn du in den Krankenzimmern warst, dann sah es auch aus wie in einem sehr, sehr vornehmen Hotel. Mit entsprechender Technik natürlich. Aber im Prinzip waren es einfach sehr schöne Räume, sehr schönes Essen, sehr gute Behandlung und alles vom Feinsten, so wie man es sich wünscht. Und wirklich eine Querstraße weiter gab es eine Klinik, wo diejenigen hinkamen, die keine richtige Versicherung hatten, keine private Versicherung. Und dort hakte es an allem. Wir hatten dort ein CT, aber kein Kernspin. Aber manchmal brauchst du eben einen Kernspintomographen, den gab es aber eben einfach nicht. Es war wirklich unfassbar primitiv.
Die mussten sich ihre Kochsalzlösung noch selber anrühren.
Ja, genau. Und sterilisieren, wenn es noch geht. Dort stirbst du, wenn du Pech hast, an der Abwesenheit einer entsprechenden Kreditkarte. Und das ist ganz schwer zu ertragen und als Arzt auch.
In Deutschland sind die wichtigsten Organe eines Patienten Herz, Leber, Niere, Lunge und so weiter. In Amerika ist es Visa, Barclaycard, American Express und so weiter. Ne? Wenn die Organe nicht mehr funktionieren, dann geht gar nichts mehr.
Und wär's ein Witz, wär's witzig. Naja gut, also genug gelästert, aber das war wirklich ein nicht schönes Erlebnis, ein gar nicht schönes Erlebnis. Grundsätzlich ist die Medizin in den Vereinigten Staaten fantastisch und die Krankenpfleger, Krankenschwestern sind fantastisch. Aber dieser Teil ist in einer Weise asozial, den man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann.
Also manchmal können die Ärzte in den großen Kliniken der USA sogar mit Neurologen in Castrop-Rauxel mithalten, aber nicht immer. Und ich würde jetzt trotzdem gerne noch wissen, wann ist denn dieser Wirkstoff dann so deiner Erfahrung nach bei uns in Europa zu erwarten?
In Kürze. Also das dürfte sehr schnell gehen. Ich möchte zwei Dinge noch sagen dazu. Manchmal macht es auch Spaß, komplexe Zusammenhänge aufzudröseln. Also dieser Wirkstoff ist ein sogenannter PCSK9-Hemmer. PCSK9 ist ein Stoff, der im Blut kursiert, der dafür sorgt, dass LDL-Rezeptoren, die auf der Leberoberfläche sind, weniger werden. Und wenn diese LDL-Rezeptoren weniger werden, also weniger Rezeptoren auf der Oberfläche der Leber sind, von diesen spezifischen Rezeptoren, dann fischen die weniger LDL aus dem Blut ab. Und wenn die weniger LDL aus dem Blut abfischen können, dann hat man mehr LDL im Blut. Mhm. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was man haben will. Insofern ist das neue Medikament ein PCSK9-Hemmer. Und genau so funktioniert das auch über diese überaus komplizierte Kette, wird dann die Menge von LDL im Blut geringer.
Finde ich gut, da kann man dann auch mal in die Apotheke seines Vertrauens gehen und demnächst sagen Sie, dieser neue PCSK9-Hemmer da ist ja schon auf dem Markt. Kann man einfach sagen, und wenn die nicht Bescheid wissen, dann guckt man wissend und leicht abschätzig und geht raus.
Ja, das, was der Apotheker dann machen kann, ist, haben Sie ein Rezept dabei? Und dann sagt er, wird wahrscheinlich rezeptpflichtig werden. Also insofern gehen Sie erst zum Arzt. Mhm. Was erstaunlich ist, ist einfach die Wirksamkeit davon. Es gab eine Studie, die lief über 24 Wochen, wobei man sagen muss, 24 Wochen klingt viel, ist aber für ein solches Medikament nicht übertrieben lange. Mhm. Diese Studie war an über 2900 Personen und man hat schlicht und einfach festgestellt, dass die Senkung des LDL-Spiegels um bis zu 60% erfolgte. Und das ist natürlich richtig, richtig viel. Und dann hast du Spiegel, die du auch dann, wenn du wirklich aufgrund von Vorerkrankungen, wie eben gesagt hast, wenn du niedrige Spiegel anstreben solltest, dann kannst du die auch erreichen. Und das ist die Leistung von dem Neuen.
Also unser Fazit ist HDL PCSK9. Hab dich lieb, neuer Hämmer.
Genau.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.